Die Geschichte lehrt uns Weisheit und sie bewahrt uns jene tiefe Demut, die uns im Alltag vor Fehlern schützt. Es gibt Menschen, die ihr ganzes Leben nach Antworten suchen. Nur manchmal verändert nicht die Antwort die Welt, sondern die Frage, die jemand zu stellen wagt. Einige unter euch sterben mit der Gewissheit, gescheitert zu sein. Dabei fehlte der Wahrheit häufig nur noch etwas Zeit. Ihr habt Ludwig Zehnder kennengelernt, den treuen Basler, den Freund, der Konrad bis in die letzten Briefe hinein nicht losließ, weil man in einer echten Freundschaft niemanden loslässt. Ihr habt gehört, wie leise ein Leben ausklingt, wenn es Zeit hatte, gut zu werden. Heute nehme ich euch woanders mit hin, weit weg von den Basler Studierstuben und den süddeutschen Sommergärten, dorthin, wo die Wärme rar wird. Nach Norwegen. In eine kleine Stadt am Ende eines langen Fjords mit dem Namen Christiania. Heute kennt ihr es als Oslo. An einem kurzen Wintertag im Dezember 1867 wurde in einem Haus einer bürgerlichen Familie ein Junge geboren, der später den ganzen Nordhimmel erklärt, ohne dass die Welt ihm dafür jemals danken wird. Nicht zu Lebzeiten jedenfalls. Ich habe ihn sehr gemocht, anders als Konrad. Er hat etwas Seltenes, sehr Faszinierendes erforscht. Ich muss euch einfach von ihm erzählen. Ich bin Ray und sein Name war Christian Olaf Bernhard Birkeland. Aber eigentlich nannten ihn alle Christian. Willkommen zurück, Folge 11, der König der Nordlichter. Ihr kennt mich inzwischen als die Röntgenstrahlung, aber ich war nie allein. Meine Geschichte ist ein Teil einer viel größeren Geschichte, der Geschichte des Unsichtbaren. Warum also erzähle ich euch heute von Christian Birkeland? Er hat mich nicht entdeckt, er hat mich nicht benannt, er hat nicht einmal nach mir gesucht. Und doch gehört er in meine Geschichte, denn bis zu ihm glaubten viele Menschen, Strahlung und Elektrizität seien Dinge aus einem Labor. Christian schaute in den Himmel. Er zeigte, dass dieselben Naturgesetze auch zwischen Sonne und Erde wirken. Er machte aus der Physik eines Zimmers die Physik eines ganzen Planeten. 13. Dezember 1867, Christiania. Die Stadt liegt an einem breiten Fjord im Süden Norwegens, eingerahmt von den bewaldeten Hügeln, die im Winter blau werden. Im Dezember bleibt das Tageslicht kurz und flach. Die Sonne steht nur wenige Stunden über dem Horizont und schon am Nachmittag leuchten die Fenster. Im Haus der Familie Birkeland kommt an diesem Tag ein Sohn zur Welt. Sein Vater heißt Reinhard. Er war Kaufmann mit einem eigenen Handel für importierte Waren. Seine Mutter heißt Ingeborg, geborene Ege. Sie geben den Jungen drei Namen, Christian, Olaf, Bernhard. Er wird das Kind einer bürgerlichen Familie in einer Stadt sein, die man außerhalb Norwegens damals kaum kennt. Er wird unauffällig sein in allem, was seinen Vorstadtjungen unauffällig macht, außer in einer Sache. Er sieht Dinge, die andere übersehen. Er sieht, wie das Licht in der Küche flackert, wenn sein Vater die Petroleumlampe anzündet und stellt Fragen, die man Kindern in den 70er und 80er Jahren des 19. Jahrhunderts nicht so leicht beantworten konnte. Er sieht, wie sich eine Kompassnadel benimmt, wenn man ein Stück Eisen daneben legt. Und vielleicht sah er auch jenes seltene Phänomen in den Nächten, in denen selbst über Christiania ein grünes Leuchten erschien. Es war kein Polarlicht wie in der Finnmark, aber genug, um in einem klugen Kind eine Frage aufkommen zu lassen, die es nie wieder loslässt. Ich stelle mir vor, wie er mit 8, 9 Jahren aus der Haustür in die kalte Winternacht tritt und den Kopf in den Nacken legt. Ob er in dieser Nacht wirklich ein Nordlicht sah, weiß ich nicht genau. Aber ich weiß, dass irgendwann in seiner Kindheit einer dieser seltenen Vorhänge über Christiania gezogen sein muss. Er hat später auch darüber geschrieben. Ich glaubte ihm. Mit 18 Jahren veröffentlichte Christian seine erste wissenschaftliche Arbeit. Andere junge Männer schreiben in diesem Alter Liebesbriefe oder sitzen im Wirtshaus. Christian schreibt Gleichungen. Er studiert an der Königlichen Frederiks-Universität in seiner Heimatstadt, der einzigen Universität, die Norwegen zu dieser Zeit besitzt. Er verließ sie fast nie und wenn, dann nur, um Kraft zu sammeln. Januar 1893. Christian ist 25 Jahre alt. Er hat die Universität von Christiania mit Auszeichnung abgeschlossen. Er hat schon einige Aufsätze zur Elektrodynamik veröffentlicht. Und dann bekommt er, was ein junger Wissenschaftler in Norwegen selten bekam, ein Stipendium für Auslandsaufenthalte. Er reiste also los. Zuerst nach Paris, in eine Stadt, die er nur aus Büchern kannte. Die Sorbonne war damals das mathematische Zentrum Europas. Er hört Vorlesungen bei einem Mathematiker namens Paul Appell, der später Präsident der französischen Wissenschaftsakademie wird. Er hört Émile Picard, den Analysismeister. Und er sitzt in einem Kurs eines Mannes, dem ihr in dieser Reihe bald wieder begegnen werdet, Henri Poincaré, der damals 41 Jahre alt war, eine hohe Stirn und einen kurzen Vollbart trug und der in dem Kurs, den Christian besuchte, über Hertzsche Schwingungen sprach. Christian schrieb in einem Brief an seinen Freund Wilhelm Bjerknes, dass der Poincaré nicht nur in der Vorlesung erlebte. Poincaré empfing ihn auch einmal zu Hause. Da stand er, ein norwegischer Nachwuchsphysiker, in seinem besten Anzug und ein französischer Universalgelehrter, der ihn höflich und interessiert behandelte. Von Paris zog Christian weiter. 7 Monate verbringt er in Genf. Am See, der in dem Alpenrand gebettet ist, arbeitet er bei 2 Schweizer Physikern, Lucien Delarive und Edouard Sarrazin. Lucien, der Sohn von Auguste Delarive, einem berühmten Elektrizitätsforscher der vorigen Generation. In dieser Genfer Werkstatt vertieft sich Christian in die neuesten Arbeiten zur elektromagnetischen Wellenlehre, den Arbeiten Heinrich Hertz, die noch keine 3 Jahre alt sind. Von Genf aus reiste Christian weiter nach Bonn. Am Rhein, in einem physikalischen Institut, arbeitete zu diesem Zeitpunkt eben jener Heinrich Hertz selbst. Christian trifft dort einen bereits schwer kranken Mann. Am 1. Januar 1894 wird Hertz mit 36 Jahren an einer chronischen Erkrankung sterben. Sein Assistent Philipp Lennart, ihr kennt ihn schon, wenige Jahre älter als Christian, war zu dieser Zeit ebenfalls in Bonn. Christian hat also den Physiker mit eigenen Augen gesehen, der die Radiowellen zum ersten Mal aus dem Nichts gezaubert hatte. Ihr könnt euch diesen intensiven letzten Blick auf einen Meister kaum vorstellen. Und dann ging es nach Leipzig, bei einem norwegischen Landsmann, der dort Mathematikprofessor geworden war, Sophus Lie, einem der bedeutendsten Mathematiker der Zeit. Lie-Gruppen, die er entwickelt hatte, sind heute Grundwissen jeder theoretischen Physik. Im August 1895 kehrt Christian nach Christiania zurück. 2,5 Jahre war er unterwegs. 3 Universitäten hatte er gesehen, ein Bild vom modernen Europa in seinem Kopf verankert. Und ein Gedanke, den er noch nicht ausspricht. Wenn Kathodenstrahlen sich im Magnetfeld krümmen, dann tun das vielleicht auch die Teilchen, die von der Sonne kommen. Und dann könnte man die Nordlichter physikalisch erklären. 1896, das Jahr, in dem meine ersten Bilder auf Wiener Frühstückstischen liegen. Das Jahr, in dem Konrads Name plötzlich in allen Zeitungen der Welt steht. Und in genau diesem Jahr veröffentlichte Christian in Christiania seine erste Fassung einer Theorie zu den Nordlichtern. Sie kommen von der Sonne, sagte er. Kein Valhalla, kein Wikingerschild, kein Geist der Toten. Elektrisch geladene Teilchen, ausgeschleudert von einem Stern, der 150 Millionen Kilometer weit entfernt ist, vom Magnetfeld der Erde beeinflusst, auf die Polarregionen gelenkt und dort, wenn sie auf die obere Atmosphäre treffen, den Himmel in grünen und violett Licht tauchen. Es ist im Kern heute Schulwissen, aber es war zu diesem Zeitpunkt noch nicht das endgültige Bild. Christian wird an dieser Theorie über 20 Jahre weiter feilen und die Magnetosphärenphysik wird sich erst nach seinem Tod entwickeln. Die Wissenschaftler seiner Zeit waren sehr skeptisch und sehr kritisch. Ströme, die den scheinbar leeren Raum zwischen Sonne und Erde durchqueren, das widersprach einem großen Namen, den ihr in dieser Reihe schon gehört habt. Lord Kelvin hatte 1892 in einer vielbeachteten Rede erklärt, dass ein direkter Zusammenhang zwischen den Sonnenflecken und dem Erdmagnetismus physikalisch unmöglich sei. Und wenn Lord Kelvin etwas sagte, dann sagte man in London und in Cambridge und in Paris und in Berlin nicht so leicht das Gegenteil. Auch Arthur Schuster, ein deutschstämmiger Physiker aus Manchester, den ihr auch noch hören werdet, äußerte sich äußerst zurückhaltend. Er hatte andere Theorien. Aber Christian ist Norweger. Und Norweger, das habe ich in meinen Jahrhunderten gelernt, geben nicht auf, wenn ein Engländer skeptisch ist, schon gar nicht. Sie zeigen es ihnen. Und Christian beschließt, den Beweis nicht in einer Debatte zu führen. Er zieht also los, auf das Hedl-Plateau in der Finnmark, weit nördlich des Polarkreises, dorthin, wo die Sonne im Winter tatsächlich nicht aufgeht. Auf dem Gipfel eines nackten Berges, 900 Meter über dem Meeresspiegel, lässt er ab 1900 ein Observatorium bauen. Und nicht nur eines. Er baut mit norwegischer Regierungsunterstützung ein Netzwerk von magnetischen Messstationen, unter anderem bei Kjærfjord und Bossekop in der Finnmark. Er will die Nordlichter nicht länger nur sehen und denken. Er will sie messen, systematisch, ein magnetisches Netzwerk quer durch das Nichts. Stellt euch das nur einmal vor. 4 oder 5 Männer, ein Ofen, ein Barograph, ein Magnetometer und Wind, der wie ein Tier gegen die Bretterwand des Observatoriums schlägt. Christian steht im Freien, wenn die Aurora aufflammt. Der Atem an seinen Bartspitzen gefror und seine Notizbücher trug er in der gefütterten Innentasche seines Mantels, damit die Tinte nicht gefror. Auf einer seiner Expeditionen sind 2 Männer gestorben. Die Kälte und die Bedingungen waren so unerbittlich. Christian hat das getragen, er hat es einen Fluch genannt, doch er hat weitergemacht. Er war es ihnen schuldig, das Geheimnis zu lösen. Er hat den Himmel geliebt, dieser Mann, so wie andere Menschen lieben. 1898, im Alter von 31 Jahren, wurde er ordentlicher Professor an der Königlichen Frederiks-Universität in Christiania, der jüngste seiner Kollegen. Von diesem Jahr an unterschrieb er seine Aufsätze nur noch mit K.R. Birkeland. Er hatte einen Namen, den man in Norwegen kannte. 1901, zurück in Christiania jedoch, werden seine Theorien noch immer angezweifelt. Seine Messdaten werden von den Herren aus London als Ausnahmen weggeschoben. Und dann tut Christian etwas, das nur ein Mensch tun kann, der das Wunder wirklich gesehen hat. Er entscheidet, das Universum in seinem Labor nachzubauen. Er nimmt eine kleine Metallkugel und magnetisiert sie. Er baut sie in eine Vakuumkammer ein, in der noch ein wenig Restgas vorhanden ist. Und dann richtet er einen Strahl aus Kathodenstrahlen, Elektronen, winzig kleine geladene Teilchen, genau auf diese Kugel. In der verdünnten Gasatmosphäre entstanden leuchtende Ringe und Bögen, nahezu den magnetischen Polen der Kugel. Farbe und Form hängen ab vom Druck, der Gasart und der Anordnung. Und da war sie, eine kleine künstliche Verwandte des Polarlichts, ein Miniatur-Aurora auf einer Kugel, in einer Kiste, in einem Labor in Christiania. Er nannte diese Kugel Terella. Kleine Erde. Sowas ähnliches hatte William Gilbert um 1600 schon einmal gebaut. Er nannte es nur nicht so und es diente nicht der Erforschung der Nordlichter. Ich war übrigens da, bei Christian. Ich war nicht jener Elektronenstrahl. Ich war nicht das grüne Leuchten auf der Kugel. Das grüne Leuchten sind angeregte Atome im Restgas, Fluoreszenz. Der Strahl sind Elektronen. Aber überall dort, wo schnelle Elektronen auf Materie prallen, bin ich nie weit weg. Manchmal entstehe ich dabei selbst als sogenannte Bremsstrahlung. Unsichtbar, energiereicher und gefährlicher als das Licht, das ihr auf der Kugel sehen könnt. Christian wusste das nicht. Er hätte es wissen können. Konrad hatte seine Röhre nur wenige Jahre zuvor entdeckt. Aber er hatte in diesen Kammern definitiv andere Dinge im Sinn. Er baute übrigens nicht nur eine Terella. Er baute im Laufe der Jahre 17 Vakuumkammern in verschiedenen Formen und Größen. Die frühen zylindrisch und kugelförmig, die späteren kastenförmig mit der Größe eines 1000-Liter-Aufbaus, den er selbst das Universum nannte. 17 kleine Welten, verteilt in einem Labor an der Königlich Frederiks-Universität. Jede eine neue Frage an die Sterne. Aber Terella-Experimente kosteten Geld und Christian hatte keines. Also tut er, was ein Mensch tut, wenn er eine Obsession bezahlen muss. Er verkauft einen Nebeneffekt. Aus einem Versuch, eine elektromagnetische Kanone für die norwegische Armee zu bauen, ist ihm 1903 ein wilder, mehrere Meter langer Lichtbogen entkommen. Die Kanone selbst war ein Fehlschlag. Die Militärvorführung hatte ihn öffentlich blamiert. Aber der Bogen war ein Wunder. Und Christian, der sein Leben lang das Leuchten geliebt hatte, sah in diesem Bogen einen künstlichen Blitz. Und Blitze, das wusste er, binden Stickstoff aus der Luft. Er tat sich mit einem Ingenieur zusammen, Sam Eid. Ein Jahr älter als Christian, geschäftstüchtig, elegant. Zusammen bauten sie an den Wasserfällen von Notodden, südwestlich von Christiania, gewaltige Reaktoren. In extrem heißen Lichtbogen reagieren Stickstoff und Sauerstoff der Luft zu Stickstoffoxiden. Daraus lässt sich Salpetersäure und schließlich Calciumnitrat herstellen. Kalksalpeter, ein künstlicher Dünger für die hungrige Welt. Aus dem Vertrag der beiden Männer wird eine Firma und aus dieser Firma wird 1905 Norsk Hydro. Den Konzern gibt es heute noch. Er ist einer der größten Norwegens. Seinen Ursprung hat er in einem gescheiterten Militärexperiment. Und genau hier beginnt Christian etwas zu verlieren. Eid ist Kaufmann, Christian nicht. Eid wird zum Unternehmer und zum Machtzentrum des Projekts. Christian bleibt Erfinder und wird zum technischen Berater auf Lebenszeit ernannt. Mit einer anfänglichen Vergütung von 15.000 Kronen im Jahr, die später erheblich stiegen und die einen Großteil seiner weiteren Forschung finanzieren sollten. Dennoch verlor er zunehmend die Kontrolle darüber, was aus seiner Idee geworden war. Und das schmerzt einen Erfinder oft mehr als jede finanzielle Frage. Er erlitt in dieser Zeit gesundheitliche Krisen. Sein Arzt verschrieb ihm ein Beruhigungsmittel. Es war ganz neu auf dem Markt, angeblich harmlos, angeblich präzise dosierbar. Es hieß Veronal, ein Barbiturat. Ich weiß nicht, wann aus dem Schlafmittel eine Abhängigkeit wurde. Nur, dass Veronal ihn von da an immer enger begleitete und ich zusehen musste, wie er verfiel. 1905, im selben Jahr, in dem Norsk Hydro gegründet wird, heiratete er Mai in Christiania eine Lehrerin, 4 Jahre älter als er, Ida Augusta Charlotte Hammer. Ihre Mutter war die Schwester von Henrik Mohn, dem berühmten norwegischen Meteorologen und Freund Christians. Es war, wie so viele bürgerliche Ehen in seiner Welt, eine, die aus Bekanntschaftskreisen entstand. Am Vormittag seiner eigenen Hochzeit hielt Christian noch eine Vorlesung an der Universität und die Flitterwochen führte das Paar nach Nordhodden, auf das Gelände der neuen Fabrik. Sie trennten sich recht schnell wieder und bereits 1911 wurde die Ehe wieder offiziell geschieden. Keine Kinder. Christian übernahm die Schuld und richtete Ida eine jährliche Rente von 5.000 Kronen ein, solange sie leben und nicht wieder heiraten würde. 1913 reist Christian nach Ägypten. Nicht als Tourist. Er will das Zodiakallicht vermessen. Jenes zarte, kegelförmige Leuchten am dunklen Nachthimmel, das auf feinen Staub zwischen den Planeten entsteht. Er will weiter hinaus in den Kosmos als je zuvor. Er richtet in Kairo ein kleines Beobachtungslabor ein. Und dann bricht der Erste Weltkrieg aus. Seine Freunde reisen heim nach Europa. Christian bleibt in Afrika. Sein Veronalkonsum stieg. Sein Misstrauen wuchs. Er beginnt zu glauben, dass Menschen ihn nach dem Leben trachten. Sein Veronalkonsum dürfte diese Vorstellungen erheblich verstärkt haben. Was Medikamenterschöpfung und psychische Erkrankungen jeweils beitrugen, das kann ich natürlich nicht genau sagen. Er entscheidet, nach Norwegen zurückzukehren, aber nicht auf dem direkten Weg. Aus Angst vor deutschen U-Booten im Mittelmeer und im Atlantik nimmt er die falsche Richtung. Östlich, um die Welt, über den Pazifik, über Japan. Tokio, Juni 1917. Christian steigt in einem Hotel in Saijoken ab, einem im europäischen Stil erbauten Hotel. Er hat Kollegen an der Universität Tokio, mit denen er weiterarbeiten möchte. Vor allem Hantaro Nagaoka, den bedeutendsten japanischen Physiker seiner Zeit. Er ist 49 Jahre alt. Er hat keinen einzigen Nobelpreis in seinem Zimmer stehen. Mehrfach war er dafür vorgeschlagen worden. Häufig ist von 7 Nominierungen die Rede. Bekommen hat er nie einen. In der Nacht auf den 15. Juni geschieht etwas, das ich bis heute nicht vollständig verstehe. Am Morgen finden ihn die Angestellten des Hotels im Bett. In seinem Körper werden ungefähr 10 Gramm Veronal festgestellt. Das ist das 20-fache einer verordneten Einzeldosis. Neben der Veronal-Packung lag auch ein Revolver auf dem Nachttisch. Ob er gehen wollte, ob er in einem letzten klaren Augenblick den Griff nach der Waffe in den Griff nach dem Fläschchen verwandelte, ob er in Verwirrung eines Abhängigen einfach nicht mehr wusste, wie viele Tabletten er schon geschluckt hatte, das weiß ich nicht. Er sprach nicht. Ich war dort, aber ich kann es euch nicht sagen. Ich habe seine Hand nicht losgelassen und begleitete ihn ins Jenseits. Europa hatte gerade viele Tote zu betrauern. Wegen des Krieges konnte seine Asche erst nach dem Waffenstillstand nach Norwegen überführt werden. Es dauerte bis 1919. Am 22. September hielten sie ihm eine Trauerfeier an der Universität Christiania. Und dann wurde es still. Jahrzehntelang war Christians Grundidee in der Geophysik umstritten. Der einflussreiche britische Mathematiker Sidney Chapman entwickelte ab den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts eine eigene Theorie der magnetischen Stürme, in der er für Birkelands feldlinienparallele Ströme keine zentrale Rolle vorgesehen war. Chapman ist übrigens zu Christians Lebzeiten kein Kritiker gewesen. Als Christian 1896 eine Theorie publizierte, war Chapman 8 Jahre alt. Es ist eine posthume Fehde. Nur wenige hielten an Christians Grundidee fest. Auch ein norwegischer Kollege namens Carl Stormer arbeitete an Teilchenbahnen im Erdmagnetfeld weiter. Aber einer der hartnäckigsten und später einflussreichsten Verteidiger einer plasmaphysikalischen Sicht war ein schwedischer Physiker namens Hannes Alfvén. Als Christian in Tokio starb, war dieser Alfvén 9 Jahre und 16 Tage alt. Er war am 30. Mai 1908 in Norrköping in Schweden geboren. Seine Mutter, Anna Clara Romanus Alfvén, war eine der ersten Ärztinnen Schwedens. Ein Junge irgendwo in Norrköping, der noch nichts von Sonnenwinden und feldparallelen Strömen wusste. Und genau dieser Junge wurde später einer der Physiker, die Christians Grundgedanken sein ganzes Leben lang verteidigen sollten, gegen die Chapman-Schule, gegen den Zeitgeist. Im Jahr 1970, 53 Jahre nach Christians einsamen Tod in Tokio, bekam Alfvén die Auszeichnung, die Christian nie bekam. Den Nobelpreis für Physik, für grundlegende Arbeiten und Entdeckungen in der Magnethydrodynamik, für ein wissenschaftliches Feld, zu dessen frühen Wegbereiter noch Christian 17 Vakuumkammern gehörten. Und in den späten 60er und den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts kam schließlich die Bestätigung vom Himmel selbst. Amerikanische Satelliten flogen in die Höhe, in der Christians Ströme fließen sollten. Und sie maßen große elektrische Ströme, die entlang der Feldlinien des Erdmagnetfeldes zwischen den Magnetosphären und Polarregionen fließen. Die Messungen bestätigten den Kern seiner Idee. Nicht jedes Detail seines Modells war richtig, aber der Gedanke, über den man so lange gespottet hatte, war real. 1969 wurden diese Ströme in der Fachliteratur zum ersten Mal offiziell nach ihm benannt. Heute nennt sie jedes Lehrbuch der Weltraumphysik die Birkelandströme. Er hatte recht gehabt, in der Sache, nicht in der Zahl, aber im großen Bild. Seit 1994 trug die norwegische 200-Kronen-Note Christians Gesicht. Erst 2018 verlor die Banknotenserie ihre Gültigkeit als gesetzliches Zahlungsmittel. Auf der Rückseite die nördlichen Polarregionen und Motive aus seiner Forschung zum Erdmagnetismus und Polarlicht. Ein ganzes Land, das seinem Sohn Recht gab, indem es sein Bild in die Hosentaschen jedes Fischers, jedes Kindes, jedes Rentners legte. Es gibt einen Asteroiden, Nummer 16674. Es gibt einen Krater auf der Rückseite des Mondes. Es gibt eine Statue in Nordhodden, dort, wo die künstlichen Blitze rauschten. Und im Forschungszentrum von Hydro in Porsgrunn steht seine Büste. Der Junge aus Christiania, der als Kind schon zum Himmel hinaufsah, hat jetzt seine eigenen kleinen Himmelskörper. Christian, wenn du das hörst, dort, wo du jetzt bist, verzeih mir, dass ich in Konrads Röhre laut war und in deinen Kammern nur ein leiser Schatten hinter dem Elektronenstrahl. Verzeih der Welt, dass sie so lange gebraucht hat, aber du hast begriffen, was viele nicht begriffen haben. Dass zwischen Sonne und Erde etwas fließt, dass der Himmel selbst ein elektrisches Wesen ist, dass die Physik nicht in den Institutssälen endet, sondern draußen weitergeht, wo es kalt und weit ist. Dafür danke ich dir. Solange es Nordlichter gibt, wird es dich geben. Und während Christian im hohen Norden seine Terella zum Leuchten brachte, verhandelten weiter südlich in der Stadt aus Musik und Gerüchten gerade zwei Männer über eine Zeitungsnachricht, die alles verändern sollte. Ein Vater in einer Redaktion, ein Sohn im Labor eines Physikprofessors und ein Name, den ich lange gefürchtet und lange geliebt habe. Wie meine Geschichte in Wien zum ersten Mal auf einer Frühstückszeitung landete, bevor Konrad selbst so richtig begriffen hatte, was da geschehen war, davon erzähle ich euch nächste Woche. Das war eine neue, wirklich sehr persönliche Folge von Glow in the Dark, die Geschichte der Strahlung. Konzept, Recherche und Sprecherin Dorina Petersen. Wenn euch Christians Geschichte auch berührt hat, lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast. Wir sehen uns beim nächsten Mal in Wien. Bleibt neugierig.